Moin aus Hansburg im Norden von Hamburg. Hier ist die Kanzlei am Mikrofon. Das sind Dr. Britta Bradshaw, Rechtsanwältin, Notarin und Partnerin der Kanzlei am Rathaus. Mareike Lehnhoff, Rechtsanwältin, Notarin, Fachanwältin für Erbrecht und ebenfalls Partnerin der Kanzlei am Rathaus. Und unsere wechselnden Gäste. Mein Name ist Jan Paulik und ich stelle hier Fragen, die ihr auch stellen würdet und Fragen, die ihr euch nicht traut zu stellen. Und damit fangen wir jetzt an. Verfallen. Erbe ignoriert Frist zur Übernahme von Bauruine. Gut. Also.
Ah, nein.
Ich habe lange nicht mehr so dieses Niveau gehabt, oder? Mhm. Wurde mal wieder Zeit.
Mhm. Hat auch ein bisschen gebraucht, bis ich hinunterkam.
Ja, ja. Schnell wieder rauf. Schnell wieder rauf. Die zentrale Frage, über die wir eigentlich sprechen wollen, also ich am liebsten, ob ihr mitmacht, müssen wir sehen. Ist es wirklich so, dass durch eine falsche Handlung man zum Erbe wird und dann auch für Schulden möglicherweise haftet?
Naja, man wird ja sowieso sofort zum Erben. Ich sage jetzt den Eingang, weil der ist noch am einfachsten. Du kannst dann übernehmen. Das Erbe geht ja mit dem Tod einer Person auf den Erben über, sozusagen automatisch. Du musst es also nicht annehmen, das Erbe.
Ja.
Es ist automatisch, geht es über. Und dann musst du es ausschlagen, wenn du es nicht haben möchtest.
Ja. Und dahin geht die Sorge, oder?
Ja,
dass man durch irgendwas, was man macht, schon.
Genau, weil das ist richtig, was du sagst. Man muss es nicht annehmen, aber es ist nicht so, dass du es sofort angenommen hast. Also du bist der Erbe und das Vermögen, also der Nachlass geht grundsätzlich im Wege der Gesamtrechtsnachfolge, das haben ja aufmerksame Hörer schon häufiger mal gehört, dieses Wort, geht über auf den Erben. Und dann läuft aber grundsätzlich ja die Ausschlagungsfrist. Mhm. Und wenn die abgelaufen ist, dann habe ich angenommen, sozusagen automatisch. Ich kann aber, und dahin geht deine Frage, denke ich, auch versehentlich vorher annehmen und mir dann durch konkludentes Handeln die Ausschlagungsfrist verkürzen. Und dann ist eine Ausschlagung gegebenenfalls nicht mehr möglich.
Ja.
Weil ich zum Beispiel in die Wohnung gehe, die der Tote bewohnt hat und, keine Ahnung, die Ausräume oder so, ne?
Ja, genau. Also es ist tatsächlich, das ist ein echt schmaler Grat, weil gewisse Fürsorgemaßnahmen für den Nachlass, die muss ich treffen können, die kennt auch der Gesetzgeber, die sind geregelt. Ich muss zum Beispiel auch die Beerdigung organisieren können und auch die Bestattungskosten dem Nachlass entnehmen können, grundsätzlich. Ich kann sogar, aber das ist jetzt immer alles, also alles, was ich jetzt sage, ist einzelfallabhängig. Da gibt es jetzt nicht so richtig einen super guten roten Faden. Mhm. Ich kann zum Beispiel aber auch Nachlassgegenstände verwerten, um Beerdigungskosten zu bezahlen. Das kann ich auch. Was ich sicherlich nicht machen sollte, wäre irgendwelche Verträge des Erblassers zu kündigen. Ja, also mich am besten irgendwo legitimieren und sagen, ich habe geerbt und ich kündige jetzt mal den Vertrag. Und was ich auf gar keinen Fall machen darf, ist einen Erbschein beantragen.
Ja.
Dann habe ich auch angenommen und dann kann ich eben nicht mehr ausschlagen. Also so die Idee zu sagen, ich beantrage jetzt einen Erbschein und dann prüfe ich mal, was ist denn eigentlich im Nachlass. Und wenn ich dann feststelle, der Nachlass ist überschuldet, dann kann ich ja ausschlagen. Ich muss das nur innerhalb von 6 Wochen oder so machen. Das funktioniert nicht. Ja, weil dann habe ich eben angenommen. Dann gibt es möglicherweise andere Instrumentarien, die mir zur Verfügung stehen, aber ich kann dann nicht mehr einfach ausschlagen.
Ja, okay. Ich glaube, viele, ich habe so ein bisschen mich so eingelesen, viele haben so, glaube ich, diese Sorgen. Nee, tatsächlich so ganz, so dieses alte Internet, so dieses.
Ach so, weißt du, so, Google.
Ja, so Google und was so in Foren und Gruppen und so weiter gefragt wird. Und dort ist halt dieses Beerdigungskosten Thema oder da Organisation zu machen, ist immer so eine Fragestellung. So bin ich dann schon in so einem Risiko?
Nee, weil unter die Erde muss man. Also so banal es klingt, ne? Aber so ist es einfach. Also es gibt ja auch eine Bestattungspflicht und derjenige, der vielleicht sogar zur Bestattung verpflichtet ist, der hat ja, das ist ja etwas, was sich dann sozusagen sogar außerhalb des Erbrechts abspielt. Ja, es gibt ein Bestattungsgesetz und danach gibt es Verpflichtungen eben zu bestatten.
Ja. Aber den alten Schlitten bei Kleinanzeigen einstellen ist schon schwierig.
Ja, würde ich eher nicht machen.
Okay.
Ja.
Ja. Dann fangen wir vielleicht nochmal vorne an. Du hast es schon gesagt, es gibt grundsätzlich diese Frist von 6 Wochen. Da ist ja sicherlich relevant, wann beginnt die?
Genau.
Beginnt die?
Die beginnt, wenn ich Kenntnis habe vom Tod und Kenntnis davon, dass ich Erbe bin und weiß auch, warum ich Erbe geworden bin.
Mhm.
Die erste Voraussetzung, Kenntnis vom Tod, ist immer relativ einfach nachzuvollziehen. Der zweite Punkt, Kenntnis davon, dass ich Erbe geworden bin und Kenntnis auch von der Grundlage und also dem Berufungsgrund, das ist ein bisschen schwieriger. An der Stelle hilft das Gesetz ein Stück weit, zumindest dann, wenn es ein Testament gibt, weil die Frist beginnt bei testamentarischer Erbfolge nicht zu laufen, bevor ich nicht das Testament zugestellt bekommen habe vom Nachlassgericht, also das eröffnete Testament, was mir dann sagt, ich bin Erbe geworden. Problematisch wird es immer dann, wenn es kein Testament gibt. Und dann muss man eben schauen, weiß ich, dass es kein Testament gibt? Die Fälle sind gar nicht so selten. Es klingt vielleicht erstmal komisch, aber es ist gar nicht so selten, weil ich habe schon immer gesagt, er soll ein Testament machen, der wollte das nie. Er hat gesagt, ihr seid doch meine Kinder, ihr löst das schon. Und dann weiß man das so und dann weiß man das im Prinzip in dem Moment, wo die Person verstirbt, beziehungsweise man weiß es dann, wenn man weiß, dass die Person verstorben ist, weiß man auch, dass man wohl Erbe geworden ist und dann beginnt in der Tat auch diese Frist zu laufen. Also ich kann nicht darauf warten, dass mich irgendjemand anruft oder anschreibt und sagt, Mensch, kannst ja Erbe geworden sein, denk mal drüber nach. Im Zweifel ist die Frist abgelaufen, bevor ich überhaupt was höre. Insbesondere dann, wenn es kein Testament gibt. Weil wenn es kein Testament gibt und keiner einen Erbscheinsantrag stellt, dann macht das Nachlassgericht auch genau nichts. Die werden gar nicht tätig. Es sei denn, meldet sich vielleicht ein Gläubiger oder so und dann werden vermeintliche Erben angeschrieben. Aber grundsätzlich, wenn es keinen Erbschein gibt, also keinen Erbscheinsantrag, kein Testament und nicht irgendwo ein Gläubiger auftaucht, der Ansprüche geltend macht oder ähnliches, dann passiert überhaupt nichts. Dann gibt es keinen Nachlassvorgang. Ja, das ist nicht relevant für das Nachlassgericht. Da kümmert sich nicht automatisch irgendwer drum.
Das heißt, Kenntnis, dass ich Erbe bin, reicht schon, dass ich weiß, dass ich zum Beispiel Tochter oder Sohn bin.
Ja, nicht unbedingt. Das ist eben ein ganz schmaler Grat. Weil wenn ich sage, ich bin die Tochter, aber ich habe jetzt die letzten 5 Jahre keinen Kontakt gehabt und ich gehe eigentlich davon aus, das Verhältnis war zerrüttet, dass ich nicht Erbe werde, dann würde ich sagen, reicht das nicht, weil dann habe ich die Kenntnis eben nicht. Ja? Wenn ich sage, wir haben da nie drüber gesprochen, ich kann das nicht beurteilen, kann sein, kann nicht sein, kann das, wer weiß, wie ausgehen. Ja, also ja, wenn es dann mal tatsächlich geprüft wird, weil das ist vielleicht auch, es ist jetzt auch gerade eine doofe Stelle, aber grundsätzlich, wenn ich ein Erbe ausschlage, ja, also ich gebe die Erklärung ab, ich habe Kenntnis vom Tod, Kenntnis von der Erbfolge, ich schlage jetzt aus, die Wirksamkeit dieser Ausschlagungserklärung, die wird erstmal gar nicht geprüft. Ja. Es werden dann möglicherweise die nächsten gesetzlichen Erben informiert, die schlagen dann auch aus oder schlagen eben nicht aus. Aber es wird nicht zwangsläufig geprüft, ob diese Erbausschlagung überhaupt wirksam war. Das ist etwas, was dann inzident in einem Erbscheinsverfahren geprüft wird oder wenn ein Gläubiger einen Anspruch geltend macht und man sagt, ich habe aber ausgeschlagen, dann wird es in diesem Verfahren geprüft, aber es wird nicht die eingehende Erbausschlagung in Bezug auf ihre Wirksamkeit geprüft.
Es wird erst dann relevant, wenn sich ein Dritter meldet, ne?
Ja.
Und irgendwie Ansprüche geltend macht.
Genau.
Das heißt auch die Frage, ob die Frist eingehalten ist, wird da erstmal nicht beäugt quasi.
Nicht großartig, ne?
Ja.
Es kann mal so Fälle geben, in denen gibt es dann Rückfragen möglicherweise, aber grundsätzlich läuft das durch. Man sagt, wer kommt als nächster gesetzlicher Erbe in Betracht und dann wird die Person angeschrieben. Und die Frage, ob die Erbausschlagung wirksam war, ist eine, die erstmal nicht relevant ist.
Interessant, so aus der Praxis. Mhm. Aber macht vielleicht nochmal Sinn, auch grundsätzlich zu sprechen, wie die Form ist für diese Ausschlagung. Du hast es schon kurz angesprochen, aber vielleicht können wir das nochmal.
Also die Erklärung muss entweder beglaubigt werden, notariell beglaubigt werden, oder sie kann auch zu Protokoll des Nachlassgerichtes abgegeben werden.
Ja, aber es ist nicht einfach nur ein Brief und hier, ich will da nichts mit zu tun haben. Das reicht nicht.
Nee, genau.
Und was noch wichtig ist, wenn du ausschlägst, dann wirst du ja so behandelt, als hätte es dich nicht gegeben. Das heißt, das Erbe würde dann übergehen auf deine minderjährigen Kinder oder auf deine Kinder als Nächste in der gesetzlichen
Folge. Dann geht es in der Reihe weiter.
Ja, genau.
Und dann würde auch wieder so eine neue Frist für diese Person.
Die Kinder dann müssen dann auch ausschlagen. Und wenn die minderjährig sind, dann müssen die gesetzlichen Vertreter ausschlagen. Und dann gibt es Fälle, in denen braucht man eine familiengerichtliche Genehmigung.
Mhm, genau.
Für welche?
Also es kommt drauf an, wenn ich in der gesetzlichen Erbfolge einfach nur nachrücke, bräuchte ich in der Regel nicht. Wenn ich aber selbst eingesetzt worden bin oder auch vielleicht schon der gesetzliche Erbe bin, dann brauche ich die.
Als minderjähriges ja. Kind zum
ja,
Beispiel.
Ja, genau. Also ich finde nicht, das Kind braucht die, sondern der Sorgeberechtigte braucht die Zustimmungserklärung. Und es ist wichtig, also ich würde lieber immer einmal mehr beim Familiengericht das vorlegen und sagen, mit der Bitte um entweder um Erteilung der Genehmigung oder der Bestätigung, dass die Genehmigung nicht erforderlich ist. Und auch die Erklärung sollte innerhalb dieser 6 Wochen Frist eingehen beim Familiengericht. Die Frist ist erstmal durch die Einreichung der Ausschaffungserklärung gewahrt und die familiengerichtliche Genehmigung kann nachgereicht werden, weil das schafft man meistens in diesem Zeitraum nicht. Aber ja, und wenn sie erforderlich ist, dann muss man das auch begründen. Also man muss dann schon irgendwie sagen, warum schlage ich denn aus? Weil wenn das minderjährige Kind 1 Million erben würde,
ja,
dann kriege ich die familiengerichtliche Genehmigung eher nicht. Und das ist auch manchmal gar nicht so einfach, wenn man die Kenntnis gar nicht hat, einfach nur vorsorglich ausschickt beispielsweise.
Das ist aber grundsätzlich, finde ich, ein Problem bei den Ausschlagungen. Also ganz oft ist es so, dass Mandanten, also am liebsten möchte man ja den Nachlass erstmal prüfen.
Mhm.
Und wenn man dann feststellt, der ist überschuldet, dann schlägt man aus.
Ja.
So, das ich ist das auch so manchmal, Wunsch, ne? Ja, ich habe das auch manchmal, die sagen, ja, wir kommen ja jetzt zu Ihnen, weil Sie können ja jetzt dann einmal den Nachlass für uns feststellen, ja, Sie können genau. Das ja einsehen und dann können wir das ja entscheiden. Und dann denke ich immer, das berühmte notarielle Nachlasseinsichtsregister, oder also das ist immer so ein bisschen absurd, ja, komisch, ne? Weil wir als Notare, wir bekommen nicht mehr Informationen aus meiner Sicht, als die Person auch selbst bekommt. Mhm. Selbst wenn ich jetzt, also wenn ich die Bank anschreibe und sag, das hatte ich neulich, hat die Mandantin gesagt, bitte einmal, hier ist eine Vollmacht von mir, bitte einmal die Bank anschreiben, dass die Ihnen die Kontoauszüge schickt, damit ich das begründen kann. Dann habe ich wirklich innerlich so kurz gezuckt, weil ich so gedacht habe, das ist eine ganz seltsame Herangehensweise. Also nachvollziehbar irgendwo, weil irgendwo hat sie das wahrscheinlich gelesen. Aber also erstens, ist das im Rahmen der Unterschriftsbeglaubigung nicht mein Job, weil dafür kriege ich 30 € oder was? Das ist so Punkt 1. Und Punkt 2 ist, ich kann es aber auch gar nicht, weil sie als Erbin, die ausgeschlagen hat, die Informationen ja nicht bekommt. Und ich kann ja mit einer Vollmacht von ihr nicht mehr als sie selbst.
Nee.
Ja? Ja, das, ja, ja. Man also denkt, klar, dann habt ihr noch irgendwie eine Sonderwege
genau,
und Sonderrechte.
Wir haben einen Auszug vielleicht, wir können in Grundbücher reinschauen. So, ja. Aber wir können nicht in Konten reinschauen. Und es gibt kein Nachlassregister, wo jetzt
das Ganze
alle Beteiligten einmal melden. Das würde viel erleichtern, muss man sagen. Aber das gibt es nicht. Sondern man geht dann ins Risiko. Man muss das, wenn man nicht informiert ist, dann muss man das entscheiden ohne Kenntnis. Das ist eben so. Das mag man doof finden, aber das ist so.
Und gibt es so eine Möglichkeit, also man kennt möglicherweise ja so die grundsätzlichen Lebensverhältnisse quasi der Person, aber wenn man jetzt sagt, ja Mensch, Grundbuch, ich weiß nicht, hat der irgendwie noch irgendwie Eigentum gehabt an irgendeiner Immobilie, habt ihr dann die Möglichkeit zu sagen, hey, ich scanne quasi alle Grundbücher durch, ob der da auftaucht?
Also erstmal ist es ja so,
wir können die alle anschreiben, das macht aber nicht so viel Sinn, sondern wenn, dann macht man das punktuell und sagt, also wo könnte denn, also
aber das könntet ihr machen, also man sagt, ich weiß nicht, ob der an diesem Haus irgendwie Eigentümer
war. Das könnte man nur, wenn derjenige Erbe ist.
Ja, genau, also nicht im Vorfeld.
Ah,
ne?
Okay.
Nee, nicht im Vorfeld, weil ich brauche ja eine Berechtigung, um die Grundbücher einsehen zu können. Und ich habe nicht als Notarin eine Dauerberechtigung, alle Grundbücher einzusehen, sondern wir nehmen ja auch Interessen anderer wahr. Wir machen das ja nicht aus unserem eigenen Vergnügen, das dürfen wir auch gar nicht. Also ich darf jetzt nicht einfach ins Grundbuch schauen und mir überlegen, wem gehört jetzt die Immobilie da drüben an der Ecke, die ich so nett finde. Ja, das darf ich nicht, sondern ich darf wenn die Eigentümer sagen, ich brauche einen Grundbuchauszug, dann darf ich da reinschauen, wenn der Verkäufer sagt, ich verkaufe hier und wir brauchen einen Grundbuchauszug. Das geht. Oder der Erbe sagt, ich bin hier Erbe geworden. Ich glaube, mein Vater hatte Grundeigentum. Können Sie das mal prüfen? Dann können wir letztendlich eine Recherche durchführen oder können das Grundbuchamt im Zweifel anschreiben. Das kann aber auch ein Anwalt zum Beispiel, ne? Das Grundbuchamt anschreiben und sagen, ich vertrete den Erben. Ich muss mal wissen, gibt es Nachlass? So, gibt es Grundvermögen?
Ja.
So, aber das wird ja das Grundbuchamt auch nur für seine eigenen Daten beantworten. Ich weiß nicht, weißt du, wie viele Grundbuchämter es gibt in Deutschland?
Nee, keine Ahnung.
Ein paar sind's.
Müssen mal eine Schätzfrage mal aufnehmen. Ja. Aber es ist doch eine wahnsinnige Zockerei, ne, diese Ausschlagung, oder?
Mhm. Manchmal schon, wenn du es nicht weißt.
Genau, aber, und damit kann man den Leuten das Leben manchmal leichter machen, wenn ich sicher davon ausgehe, der Nachlass ist überschuldet. Und damit meine ich nicht, ich habe mal gehört, der hat noch irgendwo Schulden und er hat nichts, sondern ich meine, mein Vater hat ein Darlehen, keine Ahnung, bei der Commerzbank in einem Wert von 500.000 Euro. Ich gehe davon aus, dass es nicht zurückgezahlt. Die Immobilie ist gar nicht so viel wert. Ich denke, der Nachlass ist überschuldet. So. Mhm. Dann schlage ich aus und stelle hinterher fest, der ist doch nicht überschuldet.
Aber wie soll ich das feststellen?
Ja, das ist eine gute Frage, aber in der Theorie stelle ich das dann fest. Und dann kann ich darüber nachdenken, ob ich die Ausschlagung anfechte. Oder auch umgekehrt, das ist ein besseres Beispiel, weil das auch eher vorkommt und auch mehr Sinn macht. Ich gehe davon aus, es gibt die Immobilie. Ich bin der Meinung, es ist kein Darlehen mehr drauf, weil es alles zurückgezahlt wird. Aber kurz vor dem Tod sind 500.000 Euro aufgenommen worden, aus irgendwelchen Gründen. Die sind auch weg. Die sind jetzt nicht im Nachlass, sondern die sind weg. Das wusste ich nicht. Das heißt, ich war überzeugt davon, dass der Nachlass werthaltig ist. Und das muss es sein, ne? Es darf nicht ein, ich wusste es nicht genau, sondern ich muss eine Überzeugung gehabt haben, die sich dann als falsch herausstellt. So. Dann kann ich auch darüber nachdenken, anzufechten. Ich kann aber auch, und das muss man auch immer einmal sagen, wenn ich es nicht weiß, kann ich über haftungsbeschränkende Maßnahmen nachdenken. Also ich muss nicht immer ausschlagen, um die Haftung mit meinem Vermögen zu verhindern, sondern ich kann gegebenenfalls in die Nachlassinsolvenz gehen, wenn eine Immobilie da ist, wäre das so ein Fall dafür. Oder ich kann die Dürftigkeitseinrede erheben, das mache ich, wenn gar nichts da ist und dass die Masse nicht mal für ein Nachlassinsolvenzverfahren reicht. Ich kann ein Gläubigeraufgebotsverfahren machen. Also es gibt verschiedene Varianten. Ich muss dann nur tätig werden. Das heißt, die Frage, die man sich eher stellen muss, wenn ich mir überlege, schlage ich aus oder schlage ich nicht aus, ist gar nicht so sehr, also nicht primär die Angst vor Haftung, sondern die Frage, will ich mich eigentlich jetzt kümmern? Weil wenn ich natürlich, also wenn die Haftung droht, dann muss ich natürlich aktiv werden, ja. Also Nachlassinsolvenzverfahren anstoßen, das passiert alles nicht von alleine.
Ja.
So, da muss ich dann ran, das muss ich dann regeln. So, wenn ich sage, ich will damit eigentlich nichts zu tun haben und wenn da mir ein paar Mark, ist auch gut, ein paar Euro. Ja, ich habe das in letzter Zeit öfter wieder. Vielleicht liegt das am fortschreitenden Lebensalter, man weiß nicht. Also jedenfalls, die Frage muss eher sein, bin ich bereit, mich hier zu kümmern, will ich mich damit irgendwie beschäftigen oder sage ich, nee, also bevor ich damit Arbeit habe, will ich es lieber nicht.
Ja.
Das ist eigentlich eher so der Gradmesser.
Also liegt es sehr auch auf der emotionalen Ebene wahrscheinlich, diese Entscheidung, oder?
Ja, wenn die Frage nach, ich organisiere irgendwas, wenn du die emotional beantworten willst, dann liegt die auf der emotionalen Ebene, aber grundsätzlich...
Weil ich denke mir so, wenn ich ausschlage, dann heißt das ja auch, dass ich auch nicht noch irgendwie das das wertlose alte Geschirr als Andenken behalten kann und so weiter, weil dann bin ich ja komplett raus eigentlich, oder?
Ja, du bist dann theoretisch komplett raus. Ich würde aber behaupten, dass so in den vergangenen Jahren, in denen ich so Fälle mitbekommen habe, es ja ganz häufig so war, dass es dann am Ende des Tages ja keinen Erben gibt. Aber irgendwen, der sich kümmern muss, gerade wenn irgendwie eine Wohnung geräumt werden muss, dann wird ein Nachlasspfleger bestellt. Und die sind in der Regel nicht böse, wenn man dann wertlosen, also materiell wertlosen Kram mitnimmt und die sich nicht um die Entsorgung kümmern müssen. Also es gibt dann, neulich hat mir das auch jemand berichtet, ich kriege den Fall nicht mehr zusammen, aber da hatte die Polizei dann irgendwie auch schon gefragt, selbst wenn sie nicht Erbe sind, wie ist es denn mit Erinnerungsstücken und wenn wir hier räumen und so. Also ich glaube, da gibt es zwar keinen Anspruch drauf, aber ein ganz gutes Agreement meistens. Aber ja, worst case, ich bekomme wirklich nichts.
Ja.
Also vielleicht noch als Randinformation, wenn ich als Erbe mich dauerhaft im Ausland aufhalte.
Ja.
Ja, dann habe ich eine längere Frist, dann habe ich eine Frist von 6 Monaten zur Erbausschlagung. Als Ausnahme.
Vielleicht zusammenfassend kann man sagen, besondere Obacht so ein bisschen bei dem, wie man sich verhält. Also alles, was irgendwie, sag ich mal, organisierend, sichernd ist, ist wahrscheinlich eher okay. Aber alles, was schon so Richtung Verwertung geht, dass man wahrscheinlich eher schon mit einem ganzen Bein.
Genau, drin. Also ich würde nicht mehr als das Not. Also ich würde die Beerdigung organisieren. Wenn ich Kenntnis hätte davon, dass irgendwie in der Wohnung des Erblassers, keine Ahnung, Madenhausen, ja, ein riesen Schädlingsbefall da ist, würde ich mich vielleicht auch noch kümmern und würde sagen, da muss sich jetzt jemand kümmern. Aber ansonsten ist man eigentlich ganz gut beraten, wenn man das Erbe ausschlagen möchte, dass man auch wirklich sagt, ich kümmere mich nicht. Ich mache hier weiter nichts. Und für den Fall, dass irgendwie dringend was zu regeln ist, kann man sich auch im Zweifel beim Nachlassgericht melden, dann muss notfalls ein Nachlasspfleger bestellt werden, kurzfristig.
Ja. Und auch bei fehlerhafter, so gesehen fehlerhafter Ausschlagung gibt es noch dieses Instrument der Anfechtung. Aber da wird es dann
ja,
schon so ein bisschen detaillierter.
Ja, wobei eben die fehlerhafte Annahme deutlich häufiger ist. Ne? Also da war das Beispiel von der falschen Seite aufgezogen.
Also ich dachte, da
ich dachte, die Frist läuft nicht oder ich dachte, ja, der Nachlass ist werthaltig. Das sind so Themen, ja.
Ja, da könnt ihr dann helfen.
Ja.
Wunderbar. Danke euch.
Gerne. Tschüss.
Vielen Dank, dass ihr bei uns wart. Und solltet ihr eine Frage haben, die ich doch nicht gestellt habe, schreibt mir an fragen@kanzlei-am-mikrofon.de. Um keine Folge zu verpassen, abonniert unseren Podcast. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und bleibt neugierig.